Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
Uns schickt der Himmel. Unter diesem Motto haben sich im April zahlreiche Kinder und Jugendliche aus der katholischen Jugendarbeit bei der 72-Stunden-Aktion ihres Dachverbandes BDKJ engagiert. Mit am Start waren auch Ortsgruppen der Kolping-Jugend im Erzbistum München und Freising. Was die alles an den drei Tagen auf die Beine gestellt haben, darum geht's jetzt bei uns in der Kolpingstunde. Meine Gäste der Kolping-Jugend aus Berchtesgaden und Ebersberg werden ihre Aktionen gleich ausführlich vorstellen. Davor aber klären wir mit dem Jugendbildungsreferenten der Kolping-Jugend, Matthias Antonin, wieso die Kolping-Jugend sich überhaupt bei der 72-Stunden-Aktion engagiert. Und mit Matthias Antonin bin ich jetzt digital verbunden. Herr Antonin, herzlich willkommen in der Kolping-Stunde. Herr Antonin, was ist das denn nun genau, die 72-Stunden-Aktion?
Die 72-Stunden-Aktion ist eine ganz, ganz große Sozialaktion. Und zwar die größte Sozialaktion in Deutschland und wird vom Bund der deutschen katholischen Jugend ausgerichtet. In ganz Deutschland haben dieses Jahr an der 72-Stunden-Aktion insgesamt in 2700 Ortsgruppen etwa 80.000 junge Menschen mitgearbeitet, einfach um die Welt ein bisschen besser zu machen in ganz verschiedenen Projekten. In sozialen Aktionen und auch in nachhaltigen Aktionen und ganz unterschiedlichen.
Die Kolping-Jugend eben bei uns im Erzbistum München und Freising hat auch mitgemacht an verschiedenen Orten. Wieso machen Sie da wieder mit? Es ist ja nicht das erste Mal. Was spornt Sie da an? Was motiviert Sie?
Genau, das ist das dritte Mal, dass die 72-Stunden-Aktion insgesamt stattgefunden hat jetzt. Und wir sind ja auch Teil des BDKJ, also des Bund der deutschen katholischen Jugend. Und wir wollen natürlich auch anderen Menschen helfen. Wir sind ja ein Sozialverband, ein Jugendsozialverband. Und Adolf Kolping, unser Gründer, der hat ja auch schon damals sich für andere Menschen eingesetzt, ganz stark. Und nach dem Vorbild wollen auch wir jetzt die Welt einfach schöner machen und einfach sozialen Einsatz zeigen, dass andere Menschen sich hoffentlich auch ein Beispiel an uns nehmen.
An 8 Orten insgesamt im Erzbistum war die Kolping-Jugend heuer aktiv. Über Ebersberg und Berchtesgaden sprechen wir gleich noch ausführlich. Herr Antonin, wo haben sich denn sonst noch Ehrenamtliche der Kolping-Jugend bei der 72-Stunden-Aktion engagiert?
In München hatten wir gleich zwei Aktionsgruppen. Das war einmal das Team von der Diözesanebene, von den jungen Erwachsenen. Die haben im Kolping-Auszubildenden Hotel St. Therese in München den Raum für die Auszubildenden, den Aufenthaltsraum renoviert und neu gemacht und neu gestaltet mit neuen Möbeln. Außerdem ist im Kolping-Wohnheim in München zentral ein Innenhof schön als Garten, als Aufenthaltsort hergerichtet worden. Die Kolping-Jugend war Kirchen und Schaftlach. Die hat eine Aufräumaktion in der Gemeinde gestartet, ein Ramadammer, wo sie einfach ganz viel Abfall eingesammelt haben, um ihren Ort ein bisschen schöner zu machen. Die Kolping-Jugend in Giesing hat einen Nachmittag für SeniorInnen gestaltet, in Giesing bei sich in der Pfarrei und außerdem ganz viele Essensspenden eingesammelt und dann Bedürftige in München an Obdachlose verteilt. Und dann gab es noch die Kolping-Jugend in Siegsdorf. Die haben bei sich im Freibad in der Gemeinde eine Wand gestaltet mit dem Chiemsee als Hintergrund.
Wie kommt denn so ein vielfältiges Engagement überhaupt zustande? Passiert das automatisch oder müssen Sie da bei den Kindern und Jugendlichen vor Ort dafür werben? Macht doch mit, überlegt euch was. Wie entsteht sowas?
Ich glaube, die Werbung passiert schon von vieler Seite. Natürlich müssen die Leute erstmal wissen, dass das gibt. Aber ich glaube, dass die Menschen bei der Kolping-Jugend von sich aus auch dafür brennen, irgendwie nach außen hin zu zeigen, dass wir ein toller Verband sind, dass wir uns für andere einsetzen wollen. Und ich glaube, sobald die Leute wissen, dass es was gibt und dass sie sich einsetzen können, dann wird es auch Stellen Selbstläufer.
Sie haben mit der Kolping-Jugend Diözesanleitung auch einige Aktionen besucht. Wo haben Sie denn da alles vorbeigeschaut?
Persönlich war ich in der Kolping-Jugend in Giesing und in den Kolping-Jugenden Waging am See, Siegsdorf und Berchtesgaden.
Haben Sie da so ein bleibendes Erlebnis gehabt? Was hat Sie da am meisten beeindruckt?
Am meisten beeindruckt hat mich, glaube ich, in den Kolping-Jugenden in Siegsdorf und Berchtesgaden, dass die Gruppen trotz des wirklich unglaublich schlechten Wetters nicht aufgeben wollten und wirklich richtig körperlich gearbeitet haben und sich da reingehängt haben, obwohl es teilweise geschneit, gestürmt und gehagelt hat.
Und damit sind wir schon auch beim ersten Beispiel, das wir vorstellen wollen, in Berchtesgaden. Da war das Wetter, Sie haben es schon angedeutet, Herr Antonin, auch jetzt nicht so prickelnd. Es war vor allem noch wesentlich kühler im April, als das jetzt heute ist. Wir haben ja fast schon Frühsommer von den Temperaturen her. In Berchtesgaden wurde ein Zukunftsgarten im Rahmen der 72-Stunden-Aktion angelegt. Und da waren unter anderem mit dabei Julia Deisenberg und Ronja Pfnür. Und beide sind mir jetzt zugeschaltet aus Berchtesgaden. Julia, zunächst mal, wieso habt ihr euch überhaupt entschieden, einen Zukunftsgarten anzulegen? Wie ist die Idee entstanden?
Ja, weil die Bewohner da oder die, wo das da leiten, die wollten, dass das schöner wird und erneuert wird. Und da hat sich das dann für uns angeboten, weil wir ja auch als Berchtesgaden direkt da sind. Und da das Kolpingheim ist, dass wir da halt dann das da erneuern und uns dafür einsetzen.
Kannst du noch mal genauer sagen, wo sich dieser Ort für den Zukunftsgarten befindet? Du hast gerade gesagt, die Bewohner dort haben das schön gefunden, dass ihr das macht. Wo genau ist das in Berchtesgaden?
Das ist beim kleinen Kuckuck. Das ist eine kleine Hütte, wo die Essen, wo eigentlich schon weggeschmissen wurde, aber noch gut ist, verkochen und halt dann anbieten, kostenlos.
Als Sklave, ihr macht so einen Zukunftsgarten, warst du da sofort mit dabei? Bist du jemand auch so privat, der gerne gartelt, der gerne im Freien sich aufhält und mal so die Schubkarre schiebt oder den Spaten schwingt?
Ja, schon.
Kennst du schon von zu Hause oder aus der Freizeit?
Ja, von zu Hause.
Ronja, wie habt ihr es dann gemacht? Jetzt geht es ja darum bei euch, dass ihr Pflanzen in diesen Garten setzt, die so eine Zukunft haben, auch jetzt in Zeiten vom Klimawandel. Die Erde erwärmt sich, es wächst auch in Berchtesgaden nicht mehr alles automatisch, vielleicht was früher gewachsen ist. Wie habt ihr das herausgefunden, was da jetzt angepflanzt werden muss?
Wir haben uns zum einen über die verschiedenen Pflanzen informiert, welche vor allem jetzt wärmeres Klima aushalten, welche von den heimischen Pflanzen auch in Zukunft noch Chance hier haben und haben dann überlegt, welche wir von diesen jetzt anpflanzen, wovon auch die Betreiber was haben und auch so Naschpflanzen, dass im Vorbeigehen einfach was runterpflücken kann.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, vielleicht bei den Naschpflanzen?
Zum Beispiel die Johannisbeere oder Himbeere.
Also die hält dem Klimawandel stand?
Ja.
Ich habe gelesen ihr musstet auch natürlich für Beschattung sorgen. Ist auch wichtig, weil in Klimawandelzeiten öfter als früher wahrscheinlich die Sonne scheint. Und habt ihr euch zum Beispiel für den Kiwi-Strauch entschieden auf 700 Meter Höhe in Berchtesgaden? Der wächst tatsächlich.
Das ist eine sehr ungewöhnliche Entscheidung. Wir haben es uns auch lange überlegt, ob wir das wirklich ausprobieren, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass die Kiwi inzwischen auch für unsere Höhenlage geeignet ist und für unsere Klimazone. Wir werden ja sehen, was aus dieser Kiwi später werden wird.
Wie viele Leute wartet denn, Ronja? Und wie habt ihr dann im Team entschieden, wer was anpflanzt? Und ich glaube, es musste auch noch ein Zaun gebaut werden. Wie habt ihr das aufgeteilt?
Wir waren so ungefähr 15 Leute. Wir haben uns vorher selbstständig in kleine Gruppe eingeteilt und haben halt entschieden, wer jetzt was machen will. Wir haben auch eine Totholzhecke, eine Bonjeshecke gepflanzt. Da kann man dann einfach totes Holz, wie im Namen schon steckt, reintun, was sich dann selbst kompostiert und du später daraus Erde hast.
Und das war der Zaun, oder? Die Abgrenzung.
Ja, das war unser zweiter Zaun. Ein anderer Teil vom Zaun war ein Hochbeet und sonst haben wir einen standardmäßigen Lattenzaun befestigt.
Was ist denn im Hochbeet alles drin? Julia, erzähl mal.
Kräuter und auch wieder so Naschpflanzen wie Petersil, Himbeeren, Brombeeren.
Und warst du eher beim Hochbeet mit dabei oder so bei den anderen Pflanzen oder beim Zaun? Wo hast du dich eingesetzt?
Also eigentlich überall ein bisschen. Aber beim Hochbeet habe ich mehr bloß die Erde hineingeschaufelt. Aber bepflanzt habe ich sie nicht.
Ronja, wie war das jetzt an diesen 3 Tagen? Jetzt haben wir schon gesagt, es war deutlich kälter noch und hat sogar manchmal noch ein bisschen geschneit. Habt ihr da wirklich den ganzen Tag durcharbeiten können? Wie habt ihr euch das so eingeteilt? Und wie war es zum Ende des Tages? Wart ihr da fix und alle?
Am ersten Tag sind wir gleich alle nach der Schule gekommen, haben dann da Mittag gegessen. Da war das Wetter eigentlich auch noch relativ angenehm und haben halt da schon mal angefangen. Und am ersten Tag, glaube ich, war es bei allen noch recht okay. Und am zweiten Tag sind wir dann gegen späten Vormittag gekommen, haben auch wieder Mittag gegessen. Und zum Schluss, glaube ich, wollte eigentlich wirklich jeder heim ins Warme, sich umziehen und einfach ins Warme wieder.
Jetzt bin ich ja auch öfters mal privat im Baumarkt oder in einem Pflanzenparadies und weiß, das alles kostet ja Geld. Ihr habt ja auch Ausrüstung gebraucht, dann wie Spaten, Hacke und so weiter. Und die Pflanzen eben, woher kam denn das?
Ja, von den einheimischen Baumärkten und Gärtnereien haben wir die bekommen.
Das heißt, ihr hattet Sponsoren.
Ja.
Und es hat gut geklappt.
Ja, sehr gut.
Wie war es dann gegen Ende bei euch? Also wann wusstet ihr, wir sind fertig oder seid ihr überhaupt in den 3 Tagen fertig geworden? Ronja?
Also komplett fertig geworden sind wir nicht. Zum Beispiel musste noch eine lange Stange im Boden festbetoniert worden, die konnten wir aber noch nicht machen, weil diese später geliefert worden ist. Im Großen und Ganzen haben wir einfach gemerkt, dass es fertig war, wo das Material aus war, wo keine Erde mehr da war, wo keine Bretter mehr da waren und die Sträucher in der Erde waren.
Und ihr habt auch so ein kleines Eingangsschild gemacht. Wer hat denn das gemacht, wo dann draufsteht Zukunftsgarten?
Das habe ich mit einer Freundin gemacht, mit einem Brennpeter. Da haben wir einfach draufgeschrieben und dann noch ein paar Blumen dazu gemalt mit diesem Brennpeter eben.
Gab es denn schon Reaktionen jetzt auf euren Zukunftsgarten von den Leuten, die da so in der Nähe wohnen?
Ja, also man hat schon gehört von Bekannten oder Freunden, weil man fährt, kann da gut vorbeifahren. Das schaut halt jeder drauf, wenn man da vorbeifährt und haben gesagt, dass wir das wirklich gut gemacht haben und dass es sehr schön ausschaut und alles.
Hast du auch schon mal, Ronja, mit jemand drüber gesprochen? Hat jemand mal dir gegenüber drauf reagiert?
Ja, schon. Also die Leute sind immer ganz begeistert davon, weil es vorher auch nicht wirklich schön zum Anschauen war. Und man jetzt einfach, wenn man hinschaut, merkt man, es hat sich was verändert, es schaut besser aus.
Julia und Ronja, ganz einfache Frage zum Schluss. Was hat euch in den 3 Tagen am meisten Spaß gemacht?
Das war die Gemeinschaft untereinander. Man hat einfach Spaß gehabt, mit den anderen zusammen zu arbeiten. Es war super Stimmung, trotz des schlechten Wetters. Es war lustig zu arbeiten mit anderen zusammen.
Dir ging es ähnlich, Julia?
Ja, ich finde genauso der Zusammenhalt, den man da noch mehr gemerkt hat und da wir uns ja alle auch aus dem Privaten schon kannten, dass wir da einfach noch mal richtig Spaß hatten zusammen.
Jetzt ist dieser Garten ja da, auch in Zukunft. Werdet ihr euch da weiter drum kümmern? Habt ihr da schon Pläne?
Also ab und zu bringen Leute schon Sträucher oder Pflanzen vorbei, aber das machen dann die Besitzer davon.
Von der Wirtschaft, von der
Ja,
kleinen
genau.
Wirtschaft.
Und könnte man da zum Beispiel auch jetzt von der Kolpingjugend her im Sommer ein kleines Sommerfest machen oder sich da auch aufhalten? Plant ihr da was?
Ja, mit Sicherheit können wir das machen.
Also eine schöne Oase sozusagen in der Natur für die Zukunft, euer Zukunftsgarten in Berchtesgaden, Julia. Und wollen hier erstmal bis hier herzlichen Dank, dass ihr uns eure 72-Stunden-Aktion in Berchtesgaden vorgestellt habt. Eine weitere Aktion fand in Ebersberg statt. Dort gab es eine Aktion mit dem Titel Farbe bekennen. Da wurden Plakatwände gestaltet gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit und für den Frieden. Katharina Böckler war mit dabei. Sie ist dort in Ebersberg eine der 4 JugendleiterInnen. Katharina, auch an dich die erste Frage natürlich. Wieso ausgerechnet Plakate gegen Rechtsradikalismus? Was hat euch da angetrieben, das jetzt in diesen 3 Tagen in Angriff zu nehmen?
Also, wir haben uns natürlich überlegt, was sozusagen der Welt zurzeit, die Welt zurzeit bewegt. Und dann sind wir halt eben auch darauf gekommen, dass ja bald die Wahlen anstehen und dass vor allem Rechtsradikalismus auch immer mehr zunimmt. Und wir hatten auch bei uns im Umkreis von Ebersberg eine Silvesternacht eine Aktion, die sehr rechtsradikalistisch war. Da wurden eben auf einer Party mehrere Hymnen gesungen. Und wir wollten eben ein klares Zeichen setzen, dass die Kolpingjugend Ebersberg und auch Ebersberg allgemein eben nicht dafür ist. Und deswegen haben wir eben diese 6 Plakatwände gestaltet.
Und wie viele Leute wart ihr in Ebersberg?
Also wir waren um die 20 Kinder, die teilgenommen haben und immer so mindestens 4 Leiter, die eben dabei waren. Diese 72-Stunden-Aktion war eben mit Kooperation von den Ministranten in Ebersberg.
Ihr durftet 2 Meter große Holztafeln gestalten. Wie seid ihr das angegangen? Also ihr habt euch ja zunächst ein Design überlegen müssen und dann auch eben die Botschaften, die ihr draufschreibt. Wie seid ihr das angegangen?
Also wir haben eben begonnen, mit den Kindern also erstmal zum Thema hinzuführen, damit die überhaupt verstehen, wieso sie eben diese Plakatwände gestalten und wie sie eben sie besser gestalten können. Und dazu haben wir eben mehrere Einstiege gemacht, zum Beispiel einen Film geschaut, der eben auch dieses Thema sehr gut aufgezeigt hat. Und dann konnten eben sich die Kinder eben selber, also hatten Zeit und Papier, sich eben selber Designs zu überlegen. Und da kamen sehr viele schöne Ideen raus.
Also zu diesem Hinführprogramm, das war noch viel vielfältiger. Ihr habt, glaube ich, auch T-Shirts selber gestaltet erstmal noch.
Genau, also wir haben sozusagen weiße T-Shirts gebartigt, also eben Farbe bekennen, ganz bunt. Und dann eben jeder konnte noch mit T-Shirt-Stifte selber draufschreiben, was er wollte. Da kamen dann zum Beispiel Namen von alle drauf oder ich glaube, ein paar Sprüche habe ich auch gesehen.
Erzähl mal jetzt ganz konkret über deine Plakatwand. Wie kam die zustande?
Also ich habe mir bei allen mal so mitgemacht. Aber zum Beispiel eine, die mir sehr gut im Kopf geblieben ist, das war eine, da hatten wir einen Jungen, der konnte sehr gut zeichnen und der hatte ein Gesicht gezeichnet und es in vier Gesichter unterteilt. Und jedes Gesicht, konnte man sozusagen sehen, hatte eine andere Herkunft. Also wir hatten zum Beispiel eine Gesichtshälfte, die war mehr asiatisch angelehnt und dann eine, die konnte man sehen, die war mehr afrikanisch. Und es hat eben gezeigt, dass alle, egal wie Herkunft ist, sozusagen ein Mensch ist und dass wir alle gleich sind. Und ich fand diese Botschaft sehr cool und sie wurde auch sehr gut und zeichnerisch umgesetzt.
Bei euch war das Wetter wahrscheinlich auch nicht so gut, aber ihr wart safe und trocken im Pfarrheim, oder?
Ja, genau. Also wir hatten erst geplant, es draußen auf der Pfarrheimwiese zu malen, aber dann kam eben auch dieses Regenwetter die ganze Zeit und dann konnten wir aber zum Glück in den großen Saal im Pfarrheim umziehen und konnten da eben, hatten genügend Platz, um alle vier Tafeln nebeneinander zu legen.
Und dann kam plötzlich hoher Besuch auch noch vorbei. Hat dich das überrascht? Wusstest du das?
Ja, also das war vorher angemeldet und aber wir haben uns alle sehr gefreut. Also bei uns kam Kardinal Reinhard Marx eben zu Besuch am Samstag für eine Stunde circa. Und wir haben uns eben zusammengesetzt, haben besprochen, was wir machen. Und natürlich war auch sehr viel Presse dabei in diesem Moment. Genau, und dann hat er eben noch rumgeschaut, was die anderen alle gemacht haben, die Kinder, hat eben die Plakate gesehen. Und er hat sich sogar einmal bei einer Plakatwand hinten drauf sogar selbst mal probiert, was zu malen.
Und wie wurde es? Hat es
gepasst? Es sah sehr gut aus.
Das könnte direkt ja mal was wert sein, wenn es der Kardinal war. Habt ihr das aufgehoben?
Ich glaube, gerade eben lagern die Ortseingangstafeln noch im Pfarrheim, weil wir hatten leider die Stellplätze nur für eine Woche. Und jetzt überlegen wir eben, ob wir vielleicht noch Privatgärten finden, wo wir sie aufstellen dürfen. Oder eben im Verein vielleicht eine aufstellen dürfen.
Okay, und das mit Kardinal Marx, wie gesagt, glaube ich, muss man dann später mal gut archivieren. Könnte sich lohnen.
Definitiv.
Und ich habe gehört, ihr wart auch immer gut verpflegt.
Ja, genau. Also wir hatten die Farmküche eben zur Verfügung und wir hatten eben von verschiedenen Bäckereien, zum Beispiel Freundel oder auch Maisch, hatten wir eben Spenden gekriegt und wir konnten sozusagen morgens, mittags, abends immer eine Mahlzeit für die Kinder herstellen. Also und auch bereitstellen. Also mir hat sie jedes Mal geschmeckt, was wir gekocht haben.
Dann hingen im Mai, also einige Zeit später, einige Wochen später, dann 7 Tage lang die Plakatwände an den Ortseingängen in Ebersberg. Gab es da Reaktionen der Leute drauf? Hat da jemand Daumen hoch oder Daumen runter gemacht? Was haben so die Leute dazu gesagt?
Wir von der Kolpe-Jugend haben sehr viel positive Rückmeldungen gekriegt, dass sozusagen sehr viele dafür waren und sehr viele haben uns auch über das Internet angeschrieben und gesagt, wie toll sie es finden. Wir haben nur leider eine sehr drastische, negative Rückmeldung gekriegt. Und zwar wurde eine unserer Tafeln mit einem Spruch übersprayt und sozusagen anderer Spruch drauf geschrieben. Es war zum Glück Samstagabend oder in der Nacht. Das heißt, es stand nur noch den Sonntag bis um 18 Uhr. Aber es ist halt schon krass, dass sozusagen Leute sowas machen. Und Kinder haben sich da sehr viel Mühe gegeben und sozusagen 3 Tage lang alles dafür gegeben. Und da finde ich es halt nicht so cool, dass dann andere herkommen und es einfach übersprayen und halt die Nachricht oder Botschaft dann verändern.
War das richtig zum Negativen verändert, also rassistisch oder ausländerfeindlich?
Am Anfang stand da, ich glaube, Frieden ist, wenn Herkunft egal ist. Und dann wurde halt das Frieden schwarz übersprayt und Invasion draufgeschrieben. Und das Problem war, man konnte von Weitem echt nicht erkennen, ob das jetzt sozusagen unsere Kinder gemacht haben oder nicht. Und das finden wir alle von der Kolpe-Jugend sehr blöd.
Wenn ihr das nochmal anderswo aufstellen wollt, korrigiert ihr das dann nochmal?
Wahrscheinlich schon. Also das werden wir dann, also wenn wir exakt dieses Schild wieder aufstellen, werden wir es zu 100% wieder korrigieren, weil sonst stellen wir ein Schild auf mit einer Botschaft, die wir gar nicht haben wollen. Wir haben ja zum Glück noch die drei anderen, die blieben unversehrt, aber wir werden es auf jeden Fall nochmal übermalen.
Aber insgesamt war die Aktion natürlich ein Erfolg, dass ihr in so kurzer Zeit 4 Plakatwände auf die Beine stellt und die dann wirklich sichtbar an den Ortseingängen sind. Wenn du jetzt so zurückschaust, ein bisschen Abstand, was hat dir am meisten Spaß und Freude gemacht?
Ich glaube, so die Teamarbeit mit den Kindern und auch das gemeinsame Essen mit den Kindern, weil wir natürlich Leiter und Kinder in einem ganz großen Raum zusammensaßen, konnten uns unterhalten. Und ich glaube, mein Highlight war eine Nachtwanderung, die wir veranstaltet haben für die Kinder mit Fackeln. Und das war halt auch nochmal 20 Minuten circa, wo wir mit den Kindern besser zusammengewachsen sind und einfach mit den Kindern ins Gespräch gekommen sind.
Okay, also es war ja noch viel mehr geboten, kommt ja fast immer noch was dazu.
Mhm.
Waren 4 ereignisreiche Tage für euch. Heißt das, wenn wieder was anstünde, wenn sich der Matthias Antonin bei euch meldet, dass ihr automatisch wieder dabei seid?
Ich würde mal sagen, ja, wir müssen es natürlich mit dem Team besprechen, aber ich glaube, wir haben vom Team auch nur sehr positive Rückmeldungen gekriegt und ich glaube, wir werden schon wieder dabei.
Herr Antonin, jetzt haben wir gesehen, das Engagement der Kolping-Jugend bei der 72-Stunden-Aktion war echt vielfältig und ich finde fast schon, das ist eigentlich kaum noch zu toppen, oder?
Ich glaube auch. So eine groß angelegte Aktion wie die 72-Stunden-Aktion wird in den nächsten Jahren nicht mehr stattfinden. Aber ich bin überzeugt, dass die einzelnen Kolping-Jugenden vor Ort immer wieder tolle Aktionen auf die Beine stellen werden. Vielleicht nicht wieder alle gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt, aber ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass die Kolping-Jugenden vor Ort trotzdem sich weiter einsetzen werden und tolle Sachen machen werden.
Dann sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Darf mich bei allen Beteiligten heute an dieser Sendung in Berchtesgaden in Ebenbersberg und auch bei Ihnen, Herr Antonin, bedanken, dass Sie heute bei uns zu Gast waren in der Kolping-Stunde und uns so einen Ausschnitt gezeigt haben aus dieser enormen Vielfalt bei der 72-Stunden-Aktion, die die Kolping-Jugend da auf die Beine gestellt hat. Ihnen, Herr Antonin, und euch allen herzlichen Dank und alles Gute weiterhin bei eurem Engagement für die Kolping-Jugend. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Und das war sie, die Kolping-Stunde im MKR. Ich bin Paul Hasel und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Münchner Kirchenradio, Kolping-Stunde. Die Nachrichten.
Mit Simon Farnberger. Emil Schneider ist der neue Vorsitzende des Kolpingwerk Diözesanverbandes München und Freising. An der Diözesanversammlung in Tittmoning wurde er jetzt neu ins Amt gewählt. Er folgt auf Karl-Heinz Brunner, der mit großem Dank verabschiedet wurde. Emil Schneider stammt aus der Kolpingsfamilie Germering und ist auch im Bezirksverband Fürstenfeldbruck tätig. Als stellvertretender Vorsitzender unterstützt ihn Josef Mederer aus der Kolpingsfamilie Alte Münster, der ebenfalls neu gewählt wurde, und Margot Zippers aus der Kolpingsfamilie Bad Aibling, die bereits seit 2 Jahren im Amt ist. Wiedergewählt wurde Susanne Knobloch aus der Kolpingsfamilie Rosenheim, sowie als weitere Mitglieder im Diözesanvorstand Barbara Puschke aus der Kolpingsfamilie Ebersberg und Katharina Meyer aus der Kolpingsfamilie Freising. Mit Barbara Trampler, die weiterhin im Amt bleibt, ist damit die Vorstandschaft voll besetzt. Diözesanpräses Christoph Wittmann hat als Vertreter des Kolpingwerkes an einem Besuch von Kardinal Marx im Partnerland Ecuador teilgenommen. Ein Highlight war laut Wittmann das Treffen mit Kolping Ecuador in Quito, wo er viele engagierte und freundliche Menschen kennenlernen durfte. Es zeigten sich aber auch viele Bereiche, die einen Austausch erfordern, so Wittmann, zum Beispiel die politische Situation und der Aufbau einer demokratischen Struktur, die Rolle der Laien in der Kirche oder der verantwortungsvolle Umgang mit den Bodenschätzen und dem Regenwald im Amazonasbecken. Ein ausführlicher Reisebericht von Präses Christoph Wittmann ist auf der Homepage des Kolpingwerk Diözesanverbandes zu finden. Die Mitglieder der Diözesanversammlung, dem obersten beschlussfassenden Gremium des Diözesanverbandes, rufen alle Kolpinggeschwister Diözesanverband München und Freising auf, sich am 9. Juni an den Wahlen zum Europäischen Parlament zu beteiligen und mit ihrer Stimme die Parteien zu unterstützen, die sich für ein gemeinsames Europa einsetzen. In dem Aufruf heißt es unter anderem: Wir stellen uns gegen jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus und bekennen uns zur Europäischen Union und ihren freiheitlichen und demokratischen Werten. Kolping Jugend gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und Vielfalt, lautete das Motto der Diözesankonferenz der Kolping-Jugend, die im Mai am Schliersee stattgefunden hat. Es gab Workshops und Spiele zu dem Motto. Außerdem wurde beschlossen, dass ein neuer Arbeitskreis Spiritualität gegründet wird und dass es künftig auf allen Sitzungen und Veranstaltungen der Kolping-Jugend auf Diözesanebene nur noch vegetarische Verpflegung gibt. Bei den Wahlen der Diözesankonferenz wurde zusätzlich zu den amtierenden Diözesanleiterinnen Monika Pauli, Paula Germeier und Anja Leineweber noch Sonja Fiebig aus dem kursleitenden Team und Johannes Ismayer aus der Kolping-Jugend Markt Schwaben in die DL gewählt. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt's immer auf kolpingwerk-tv-münchen.de.
Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.